Als der Apostel Paulus in dem Zusammenhang mit dem Abendmahl in dem Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt, Richard, mach mal ran, Kapitel 11, Vers 26, sagt er: Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt. Das war die große Hoffnung, darauf lebten sie hinzu. Die frühe Christenheit, als Paulus diesen Brief hier an die Korinther geschrieben hat, hat er nicht gedacht, dass es noch so lange dauern wird. Ja. Paulus rechnete ja zu dieser Zeit noch damit, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Aber dennoch war das die zentrale Hoffnung gewesen, die zentrale Hoffnung der ersten Christen. Jesus kommt wieder und dann beginnt eine ganz, ganz neue Zeit, eine herrliche Zeit. Ja. Sie sagten sich, wir feiern jetzt hier das Abendmahl, wir denken an das Sterben von unserem Herrn, aber irgendwann wird er wiederkommen. Wird er wiederkommen und mit ihm beginnt etwas völlig Neues, etwas viel, viel Besseres, etwas Herrliches. Und so lange essen wir hier noch von diesem Brot und trinken von diesem Kelch. Ja. Was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft? So das Thema Teil 2. Da unten lasst euch von diesem Bibelvers nicht irritieren. Das kommt, wenn man Vorlagen wiederverwendet. Das ist noch der von vor 14 Tagen, die Bibelstelle. Aber die nächsten dürften dann stimmen, die nächsten Folien. Was bringt die Zukunft? Zunächst einmal, Jesus kommt wieder. Das haben wir uns vor 14 Tagen wieder ganz neu bewusst gemacht. Gott richtet sein Reich hier auf dieser Erde auf. Es wird einmal viel, viel besser werden. Das war die zentrale Hoffnung der ersten Christen. Davon waren sie überzeugt und auch viele Bibelstellen zeugen davon. Jesus schafft eine neue Welt, richtet hier seine Herrschaft auf und auch sichtbar, ja, auch sichtbar seine Herrschaft aufrichten, immer und immer mehr. Wir sind ja oft so geprägt, wir lesen neue Welt, neue Erde, neuer Himmel und denken irgendwo anders, weit weg im Universum. Aber die ersten Christen, die rechneten damit, dass Jesus auf diese Erde zurückkommt und sich durch sein Kommen hier auf dieser Erde alles verändert. Das war ihre Hoffnung gewesen. Das war ihre Zuversicht. Jesus erscheint sichtbar, wird sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit hier auf der Erde aufrichten. Und wenn man sich dann so die verschiedenen Bibelstellen, die davon sprechen, anschaut, dann stellt man fest, dass anscheinend zwei Ereignisse damit einhergehen. Zwei Ereignisse, die damit immer wieder auftauchen, in Verbindung stehen. Das eine bezeichnen die Christen als Entrückung. Ja, und das meint, dass Jesus die Seinen, seine Gemeinde erstmal zu sich holt, von der Erde weg zu sich hinzieht. Und das zweite ist dann sein sichtbares Erscheinen für alle sichtbares Erscheinen, um sein Reich hier auf der Erde zu errichten. Beides wird Wiederkunft Jesu genannt. Und es ist oftmals gar nicht so leicht zu entscheiden, von was ist jetzt hier eigentlich die Rede. Es gibt verschiedene Betonungen, die einen tun das mehr hervorheben, die anderen das. Das ist gar nicht so leicht und deshalb möchte ich auch davon absehen, abenteuerliche Spekulationen zu machen, sondern ich will eigentlich den Kern der biblischen Zukunftshoffnung erkennen, herausarbeiten und verkündigen. Ja. Und so schauen wir uns heute wieder mal im ersten Thessalonicher Brief um. Paulus hatte den ja oder hatte diese Gemeinde gegründet, in den ersten Wochen die Grundlagen so gelegt, Grundlagen vermittelt und er lehrte sie auch, dass Jesus wiederkommen wird. Und darauf freuten sie sich, das war ihre Hoffnung, gerade auch in Zeiten, die nicht so schön waren. In Zeiten von Verfolgung, in Zeiten von Druck, in Zeiten, wo die Christen, ja, es sich nicht so frei versammeln können, wie wir heute hier. Aber dann zwischenzeitlich war es auch so gewesen, es waren Geschwister gestorben. Nicht nur Alte, auch Junge. Krankheit, Unfall, wie auch immer. Es waren Geschwister gestorben und sie dachten, Jesus kommt ja noch zu unseren Lebzeiten wieder. Und auf einmal tot, verstorben, weg und die Gemeinde war sich unsicher. Was geschieht nur mit ihnen? Was geschieht jetzt mit unseren Verstorbenen? Da waren Fragen, da waren Zweifel, vielleicht sogar Verzweiflung gewesen. Haben wir Paulus missverstanden? Oder wie sollen wir das Ganze einordnen? Und dann kommt, das kommt Paulus zu Ohren. Er reagiert darauf und so entstand der erste Thessalonicher Brief, um diese fragenden Geschwister eine Orientierung zu geben. Ich lese aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also die Verstorbenen, die schon gestorben sind, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Aufgrund dieses Textes sprechen Christen von einer Entrückung und so auch die Überschrift in meiner Elberfelder Bibel. Aber zunächst sagt Paulus, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die gab es nämlich auch schon damals. Menschen, die keine Hoffnung hatten. Keine Hoffnung, keine Perspektive, vielleicht Angst vor der Zukunft. Sie hat es gegraut vor dem Tod, weil sie nicht wussten, was kommt danach. Wie geht es weiter? Den Tod um jeden Preis hinauszögern, wie das heute auch so üblich ist, ja, weil wirklich unklar ist, was geschieht dann? Was kommt dann auf uns zu? Und Paulus sagt, bei euch soll es nicht so sein. Es gibt Grund zur Hoffnung. Es gibt Grund zur Freude, weil Jesus Christus etwas Wunderbares für uns vorbereitet hat. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also Jesus ist ja der erste Auferstandene, der nicht wieder zurück ins Grab musste. Ja? Jesus ist der Beweis oder war und ist der Beweis, auch für die Christen damals schon, Gott kann es. Wenn es Gott möglich war, Jesus aus dem Tod, aus dem Grab herauszuholen, dann kann er das auch bei uns, dann kann er es auch bei dir. Glaubst du das? Das ist wichtig. Und auch bei denen, die schon längst gestorben sind. Jesus ist auferstanden und das ist der Dreh- und Angelpunkt der neutestamentlichen Hoffnung, der Hoffnung der ersten Christen gewesen. Gott hat es einmal hinbekommen und er wird es auch wieder hinbekommen. Davon waren sie überzeugt. Davon war der Apostel Paulus fest überzeugt. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, schreibt er. Der Apostel Paulus, er unterscheidet ja manchmal zwischen seiner Meinung und seiner Ansicht, die ja auch aus dem Worte Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes geformt war, aber hier noch einmal die Betonung auf ein Wort des Herrn, ja, also eine direkte Lehre Jesu oder einen Text, der in der Heiligen Schrift wirklich niedergelegt ist. Und hier sagt er, was ich euch jetzt sage, ist nicht nur meine Meinung, meine Hoffnung, sondern dies kommt direkt vom Herrn. Und du kannst dir also sicher sein über das, was er hier sagt. Dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Haben Sie überlegt, wir denken ja manchmal umgekehrt, oder? Wir sagen, unsere Toten sind schon beim Herrn. Wir sind noch hier. Ja, aber doch die frühe Christenheit, die befürchtete genau umgekehrt. Wir leben hier und der Herr könnte jederzeit wiederkommen. Wir sind dabei, werden mit ihm vereinigt. Aber was ist mit unseren Verstorbenen? Werden die das schöne Ereignis verpassen? Nein, sagt Paulus, das ist nicht der Fall. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Also die Bibel spricht beim Kommen des Herrn zuerst von einer Auferstehung, und so werden die verstorbenen Christen und die Lebenden gleichermaßen mit einbezogen. Paulus sagt, wir werden zugleich mit ihnen Christus begegnen. Keiner kommt dem anderen zuvor. Keiner kommt den anderen, ob ein Christ schon verstorben ist oder ob er noch lebt, macht bei der Wiederkunft Jesu keinen Unterschied. Da sind alle gleich. Ja, bei der Erscheinung des Herrn sind alle gleich. Er kommt für seine ganze Gemeinde. Diejenigen, die schon in Christus verstorben sind, und diejenigen, die noch leben. Das heißt aber auch, dass wir da eventuell unsere Vorstellungen, die wir so uns angeeignet haben, die so geprägt worden ist, vielleicht auch mal überdenken müssen. Paulus sagt nicht, eure Toten sind euch vorausgegangen. Seht ihr das? Er sagt nicht, eure Toten sind vorausgegangen, eure Toten sind schon im Himmel, sondern er sagt, worauf sie warten, ist die Auferstehung. Worauf sie warten, ist die Erscheinung des Herrn und ihre Vereinigung mit ihm. Die Lebenden werden entrückt, die Toten werden auferstehen, aber für beide geht es zum Herrn. Das war die Hoffnung, das war die Zuversicht, und Paulus wusste natürlich auch, dass die gestorbenen Christen sind jetzt nicht abgeschnitten von Gott, von einem ewigen Leben. Er wusste, dass der Tod uns nicht trennt von Christus. Das Grab schneidet uns nicht ab von der Gemeinschaft mit Gott. Aber er sagt nicht, die sind schon längst am Ziel. Haltet mal diese Spannung heute aus. Ja, er sagt nicht, die sind schon längst am Ziel oder die sind da, wo ihr noch hin wollt. Sondern Paulus sagt, macht vielmehr deutlich, beide, die Lebenden und die Toten in Christus, warten auf das nächste große Ereignis, heilsgeschichtliche Ereignis, dass Jesus wiederkommt und wir ihm gemeinsam begegnen. Und er wird wiederkommen vom Himmel, bildlich gesprochen, und wir in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Wir merken, wie eng dieser Zusammenhang ist zwischen Entrückung, also das Herausholen der Gemeinde, und der Auferstehung der gläubig Verstorbenen und dem Erscheinen unseres Herrn Jesus sichtbar. Dieses Wort, was hier mit entrückt übersetzt ist, das hat auch die Bedeutung von emporgehoben, entgegengeführt oder auch plötzlich oder schnell hinausgeführt, ja, in einem Nu, in einem Augenblick. Es wird also in einer relativ kurzen Zeitraum geschehen. Jesus kommt und er holt seine Gemeinde zu sich. Er kommt für uns, damit wir dem Sohn Gottes begegnen können. Und ihr Lieben, die Bibel, sie spricht an anderer Stelle noch von einer Verwandlung, die stattfindet, einer plötzlichen Verwandlung. Und es hört sich so an, als die Menschen, die an Jesus Christus glauben, von der Erde genommen werden, in einem Augenblick und eine neue Dimension hineinkommen, eine göttliche Dimension. Das, was sich Jesus vorgenommen hat, das geschieht. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja. Von da an wird uns nichts mehr vom Herrn trennen. Könnt ihr euch das vorstellen? Von da an wird uns nichts mehr vom Herrn trennen. Das sagt Jesus ja auch. Ich hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Ja. Und wir denken, oder viele denken dann an den Himmel irgendwo anders, weit weg im Nirvana. Aber Jesus kommt zum zweiten Mal zu uns. Zu uns. Ja. Natürlich ist das erstmal irritierend, wenn Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Aber ich glaube, Jesus will diese Städte, diese vorbereitete Städte auf diese Erde bringen. So, und jetzt willst du natürlich wissen, wann. Ja? Die große Frage ist ja immer, wann. Wann wird das sein? Wann wird das geschehen? Hier haben wir ja die Rede von beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes. Und dann könnte man aufgrund dieser Aussage anfangen zu spekulieren, einen Zeitpunkt irgendwo zu erkunden. Man überlegt und schaut in der Bibel, wo kommen diese Begriffe noch einmal vor, an anderen Stellen. Aber ich muss euch da enttäuschen. Der Befehlsruf, er kommt an keiner anderen Stelle in der Bibel vor. Ebenso die Stimme des Erzengels, diese Formulierung. Oder Schall der Posaune Gottes verwendet Paulus noch einmal in demselben Zusammenhang im Korintherbrief. Und in der Offenbarung lesen wir natürlich darüber, dass die Stimme Gottes wie eine Posaune erschallte und Engel die Posaunen. Aber meiner Ansicht nach soll uns das alles nicht verführen, um irgendeinen Zeitpunkt zu spekulieren, sondern vielmehr ist es für mich ein bildhafter Ausdruck für ein klares Signal, was Gott gibt. Ja, ein klares Signal Gottes, denn nur er allein kennt den Zeitpunkt. Und das sagt Jesus uns ganz deutlich. Aber das schauen wir uns in 14 Tagen nochmal genauer an, die Frage nach dem Wann. Heute halten wir fest, gemeinsam mit den Verstorbenen warten wir auf das Kommen unseres Herrn, um ihn zu begegnen, um für immer bei ihm zu sein, in seiner präsenten Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, in seinem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Und ich denke, das ist ein guter Plan, oder? Ich möchte da dabei sein und ich freue mich auf die Vollendung, weil ich weiß, einer kann es. Einer kann es, unser Gott. Wenn es einer kann, dann unser Gott. Und dem vertraue ich. Ihr auch? Ich vertraue unserem Gott, dass er das hinbekommt. Und das ganze Thema, was bringt die Zukunft, soll ja nicht nur unsere Neugier irgendwie befriedigen, nicht nur Wissensvermittlung sein, schon gar nicht Angst oder Panik mache, sondern Paulus schreibt hier im Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermuntern, ermutigen, trösten, ja auch ermahnen steckt da mit drin. Und so soll dieses ganze Beschäftigen mit diesem Thema, soll uns vorbereiten auf das, was kommt, damit wir gemeinsam mit einer freudigen Erwartung, mit Mut und Zuversicht dem entgegengehen können, was Jesus für uns vorbereitet hat. Mit einer Vorfreude auf das, was Gott für seine Kinder bereitet hat. Für uns, für dich und für mich. Amen.